SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Ein neues Schweizer Medikament gegen Corona. Bereits ist es im Einsatz, bald wohl auch bei uns. Wir schauen, was dahinter steckt. Wale sind so große Tiere, dass sie sogar einen Einfluss aufs Klima haben, sagen Forscher. Doch fällt das tatsächlich ins Gewicht? Und ein Roboter, der beim Operieren hilft, eröffnet neue Möglichkeiten.
Weil wir in einen Bereich vordringen, der nicht mehr durch die freie Hand adäquat operiert werden kann.
Denn wenn es ganz fein und klein wird, ist die menschliche Hand irgendwann zu zittrig. Unsere Reportage zum Schluss der Sendung. Durch das SRF-Wissenschaftsmagazin heute begleitet sie Daniel Theiss. Zuerst sprechen wir aber über einen Langzeitversuch, der nun erste Ergebnisse hat, zu einer noch jungen Methode Ackerbau zu betreiben, nämlich ohne Pflug. Wie gut dieses noch junge Verfahren sich bewährt und was seine Vor- und Nachteile sind, darüber spreche ich jetzt mit Anita von Mont, die bei mir im Studio ist. Anita, zuerst muss ich aber doch fragen, warum überhaupt pfluglos? Es hat doch einen Sinn, dass man früher einmal den Pflug erfunden hat.
Klar, durchs Pflügen kann man die Erde auflockern, es hilft, Unkräuter zurückzudrängen oder den Boden zu bearbeiten. Doch ist es heute möglich, auch in ungepflügten Böden mit Spezialmaschinen Pflanzen zu setzen oder Unkräuter kann man mit Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden bekämpfen in der konventionellen Landwirtschaft. Und dort in der konventionellen Landwirtschaft vor allem ist der pfluglose Anbau eine Alternative, die jetzt erstmals für die Schweiz umfassend getestet wurde.
Okay, also der pfluglose Ackerbau, der soll ja bodenschonend sein, wird eben angenommen. Ist er denn das tatsächlich? Was zeigt da die neue Langzeitstudie?
Ja, diese Studie von der Agroscope und verschiedenen Hochschulen aus dem In- und Ausland, die beschreibt nun im renommierten Magazin Science Advances die Ergebnisse nach den ersten 6 Jahren, also doch einer recht langen Zeit. Diese erste Bilanz sei klar, sagte mir Marcel van der Heijden von der Agroscope und der Uni Zürich.
Mit pfluglosem Ackerbau haben wir eine deutlich bessere Bodenqualität. Es gab viel mehr Regenwürmer, 150% mehr Regenwürmer. Es gab mehr nützliche Bodenpilze, Mykorrhizapilze. Außerdem fanden wir auch noch, dass die Bodenstruktur allgemein ist besser. Und gleichzeitig, wir haben die Abschwemmung, die Erosion gemessen und die waren 90% tiefer unter pfluglosem Verfahren.
Also alles besser, sagt der Forscher. Bodenstruktur, Regenwürmer, auch Mykorrhiza, alles Mögliche. Das klingt nach einer rundum positiven Bilanz, Anita.
Für die Böden selbst ist das eine deutliche Qualitätsaufwertung. Also die Böden haben mehr Biodiversität, wenn sie sozusagen in Ruhe gelassen werden, statt durchs Pflügen immer wieder gestört. Sie speichern übrigens auch mehr CO2 in Form von Kohlenstoff. Und sie erodieren eben weniger, was gerade in Zeiten mit vermehrten Starkregen und Hochwassern ins Gewicht fällt.
Also viele wichtige Leistungen bringt ein nicht gepflügter Boden. Wie sieht es denn aus mit dem Ertrag? Also wie groß ist denn der, wenn man nicht mehr pflügt?
Ja, auch da ist zumindest Marcel van der Heijden sehr zufrieden.
Unter pfluglosen Bedingungen fanden wir ein klein bisschen weniger Ertrag, insgesamt 6% weniger Ertrag.
6% weniger Ertrag im konventionellen Anbau eben. Im Biolandbau spielt der Pflug natürlich eine noch wichtigere Rolle, speziell um Unkräuter zurückzudrängen. Da war der Ertrag denn auch um 22% tiefer. Doch gibt es im Biolandbau eine Art Hobel als Alternative zum Pflug, wo man nur die obersten 5 cm Boden abschält. Der bewährt sich offenbar zunehmend besser.
Also nicht gleich bei konventionell und Bio. Und wie sieht es denn aus beim Spritzen?
Ja, da sprichst du die Schwachstelle bei der Sache an. Also im klassischen Ackerbau. Da wird natürlich über den Boden weiter gespritzt wie bisher. Und speziell Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, von denen werden sogar noch mehr gespritzt, um die Unkräuter loszuwerden ohne Pflug. Unter dem Strich sollte man aber den pfluglosen Anbau dennoch weiterverfolgen, findet Marcel von der Heyden. Es werde auch viel geforscht zurzeit, wie man den schon erwähnten Hobel nicht nur im Biolandbau, sondern auch im konventionellen Landbau einsetzen könnte oder auch neuartige Hackanhänger und anderes, um längerfristig bei den Herbiziden zurückschrauben zu können.
Wird in der Schweiz denn eigentlich nur für die Forschung jetzt so eben pfluglos geackert oder tatsächlich auch bei den Bauern in der Praxis draußen auf dem Feld?
Ja, also pflugloser Ackerbau, immer mal wieder mit einem Jahr mit Pflug dazwischen, das ist offenbar schon recht verbreitet in der Schweiz. Gut 20% der Schweizer Ackerflächen werden so bewirtschaftet.
Und du hast noch eine weitere Meldung aus der Woche mitgebracht, Anita. Es wurde ein neuer mathematischer Rekord bekannt. Es geht um die Zahl Pi.
Ja, Pi, das ist ja die Kreiszahl, die man noch von der Schule kennt. Wenn der Durchmesser eines Kreises 1 ist, dann muss der Umfang so groß sein wie Pi, nämlich 3,14159, und es geht dann unendlich weiter hinter dem Komma. Pi lässt sich nie ganz genau fassen, wird aber immer genauer berechnet. Den neuesten Rekord hat ein Team der Fachhochschule Graubünden nun aufgestellt. Demnach ist Pi nun auf 62,8 Billionen Stellen genau bekannt.
Okay, okay.
Das ist nochmals deutlich genauer als der bisherige Rekord von 50 Billionen aus den USA. Mehr als 3 Monate lang haben die Schweizer für dieses Resultat jetzt gerechnet.
Also doch ein Riesenaufwand, um eine Zahl so genau zu berechnen. Also das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Also nützt denn das irgendetwas?
Es ist schon wichtig, Pi genau zu kennen. Zum Beispiel, damit das GPS stimmt oder MP3-Files funktionieren, muss man Pi genau kennen. Doch nicht so genau. Nicht mal bei kosmologischen Berechnungen, wo ja mit astronomischen Zahlen jongliert wird. Selbst da genügt es offenbar, Pi auf bloß 39 Stellen genau zu kennen. Den Weltrekord beim Pi-Berechnen zu holen, das ist ein Sport in der Mathematik. Und man kann dabei auch gerade die neuesten Computer und Festplatten testen.
Verstehe. Und jetzt haben wir für Sie, wie erstaunlich, noch ein Corona-Thema. Und zwar geht es um Medikamente gegen Covid-19, eine wichtige Ergänzung zur Impfung, denn die Impfung kann bekanntermaßen ja auch nicht jeden einzelnen Fall verhindern. Thomas Häusler ist jetzt bei mir im Studio und hat diese Geschichte für Sie über ein vielversprechendes Corona-Medikament made in Switzerland, im Tessin genauer gesagt. Thomas, du hast sie besucht, diese Firma. Humaps Biomed in Bellinzona ist das, und 40 Angestellte arbeiten dort an diesem Produkt, an einem speziellen Antikörper. Jetzt gibt es doch bereits Antikörpermedikamente. Warum jetzt noch ein weiteres?
Ja, der Antikörper aus dem Tessin, der hat eine Reihe von Vorteilen. Er wirkt zum Beispiel unbeschränkt gegen die Delta-Variante, was bei einem der anderen Antikörpermedikamente nicht mehr der Fall ist.
Ist das Zufall oder wie hat die Firma das geschafft?
Kein Zufall. Also die Forscherinnen und Forscher begannen gleich zu Beginn der Pandemie im Februar 2020 mit der Suche, und sie rechneten bereits damals damit, dass Virenmutanten auftreten würden. Und darum griffen sie zu einem Trick. Sie suchten nicht im Blut von Menschen, die das SARS-CoV-2-Virus gerade überstanden hatten, nach den besten Antikörpern, sondern bei jemandem, der Jahre zuvor eine Infektion mit dem verwandten SARS-CoV-1 überstanden hatte. Das SARS-CoV-1-Virus löste von 2002 bis 2004 eine Epidemie aus, vor allem in einigen asiatischen Ländern.
Ja, genau, damals einfach noch SARS genannt.
Genau.
Warum hat Humaps in Patienten eines eben verwandten Coronavirus dann wirklich nach dem besten Antikörper gesucht?
Beide dieser Viren haben dasselbe Spike-Protein, von dem man ja schon viel gehört hat und mit dem sie eben in die menschlichen Zellen eindringen. Die Idee ist, dass man so Antikörper finden kann, die an einer Stelle diese Spikes binden, die bei beiden Viren unverändert ist. Eine solche unveränderte Stelle ist vermutlich nicht zufällig, sondern sie kann sich nicht verändern, weil sie in unveränderter Form für die Funktion der Viren wichtig ist. Das bedeutet, ein Antikörper, der an diese konservierte Stelle bindet, bleibt mit größerer Wahrscheinlichkeit auch gegen Mutanten wirksam. Und er könnte sogar gegen andere Coronaviren wirken, die bisher noch gar nie von Tieren auf Menschen übergesprungen sind.
Also eine Art von Versicherung für den Fall, dass noch ein weiteres Coronavirus eine neue Pandemie auslöst.
Ja, genau, das ist auch die Idee davon, ja.
Du hast mir vorher aber auch gesagt, dass sie noch einen Schritt weitergehen und den Antikörper künstlich noch wirksamer machen, da im Tessin.
Ja, nach der künstlichen Auslese im Labor, bei der man jenen Antikörper sucht, der am besten an den Spike bindet, kann man diesen Champion immer noch verbessern. Es geht vor allem darum, dass die Antikörper möglichst lange im Blut zirkulieren und nicht zu schnell abgebaut werden oder auch, dass ihre Zusammenarbeit mit dem Immunsystem optimiert wird.
Wie machen Sie das? Also wie findet man solche weiteren Mutationen oder Veränderungen, eben die dann noch länger halten, besser wirken?
Ja, dem liegt jahrelange Forschung zugrunde. Unter anderem schaut man bei verschiedensten Antikörpern, wie lange sie im Blut zirkulieren. Dann analysiert man ihren Aufbau und sucht eben Eigenschaften, die bei allen solchen Langzeitantikörpern gleich sind. Zum Beispiel spielt die elektrische Ladung der Antikörper eine Rolle. Wenn ich nun meinen Champion gegen SARS-CoV-2 gefunden habe, kann ich ihn dann punktuell so verändern, dass er solche Langzeiteigenschaften bekommt.
Wie lange bleiben denn solche Antikörper im Blut? Also wie lange bleiben sie effektiv wirksam?
Ja, es gibt Antikörper, die 6 Monate oder noch deutlich länger im Blut zirkulieren und damit kann man sie schon fast nicht nur als unmittelbar wirkendes Medikament einsetzen, sondern auch präventiv, also zum Beispiel für Risikopersonen. Humaps arbeitet zum Beispiel an einem solchen Medikament gegen Grippe. Sehr interessant ist eine weitere Eigenschaft dieser Antikörpermedikamente. Wenn man sie Infizierten spritzt, wirken sie nämlich nicht nur direkt gegen die Viren, indem sie sie eben daran hindern, in die Zellen einzudringen, weil sie an die Viren binden. Es gibt Hinweise, dass diese Antikörper auch die Immunzellen des Körpers stimulieren. So kann das Immunsystem eine Art Teilimmunität aufbauen, die eben dann anhält, wenn die gespritzten Antikörper längst verschwunden sind. Es ist eine Art Impfeffekt.
Also Antikörper plus eigentlich. Wie weit sind Sie denn da schon mit dieser Entwicklung bei Humaps?
Ja, das jetzige Antikörpermedikament Sotrovimab hat in einigen Ländern bereits eine Notfallzulassung. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird es bereits breit eingesetzt. Etwa 13'000 Patienten sind damit behandelt worden. Mit guten Erfolgen, wie es heisst. In der Schweiz braucht es als Notfallmedikament noch gesetzliche Anpassungen. Laut BAG könnte es spätestens Ende September eingesetzt werden. Der Bund hat 3'000 Dosen davon reserviert.
Also doch schon bald auch bei uns. Wie sieht es denn mit dem Preis aus? Ist ja immer die Frage bei solchen Medikamenten.
Ja, ja, offiziell ist das ja meistens nicht bekannt. Man spricht von etwa 2'000 Franken oder etwas mehr.
Also ein Antikörper, der besser und breiter wirken soll, aber weil es halt immer noch eben ein komplexes Medikament ist, hat es seinen Preis, sagst du. Also eben noch immer nicht diese Pille gegen Corona für alle, für 1,50 Franken,
oder? Nein, nicht ganz. Die Antikörpermedikamente sind aufwendig und darum eben auch teurer. Sie müssen meist auch per Infusion gegeben werden, also nicht als Pille. Man kann jetzt zwar einige schon in den Muskel spritzen, das ist schon ein Fortschritt. Antikörper sind gedacht für Risikopatienten, die man möglichst rasch nach dem positiven Corona-Test damit behandeln muss. Und so will man dann einen schweren Krankheitsverlauf verhindern. Später kann man das vielleicht auch mal zur Prävention einsetzen nach einer möglichen Exposition einer solchen Risikoperson.
Über die Entwicklung eines neuen Corona-Antikörpermedikaments, das war Thomas Häusler. Falls Sie noch seine Reportage aus dem Tessin hören wollen, diese finden Sie im Echo der Zeit-Podcast vom letzten Montag. Sie sind die Könige der Meere, Blauwale. Sie sind die größten Tiere, die es gibt und entsprechend fressen sie auch viel. Das können über 3 Tonnen Krill sein, jeden Tag. Und wie das halt so ist bei Säugetieren, ein Teil von dem, was gefressen wird, kommt irgendwann auch hinten wieder raus. Und das ist bei Walen so viel, dass es für das Ökosystem der Meere tatsächlich ins Gewicht fällt. Denn der Walkot, auch von anderen Walen, liefert Nährstoffe für das winzig kleine Phytoplankton. Das sind Algen und Bakterien, die wieder ganz am Anfang der Nahrungskette stehen und CO2 aufnehmen. Weil Wale also im globalen Kohlenstoffkreislauf eine Rolle spielen, haben Forscherinnen und Forscher jetzt untersucht, ob und wie sich die Aktivität von Walen allenfalls auf das Klima auswirkt. Hören Sie den Beitrag von Thomas Sambol.
Ein Blauwal in den Tiefen des Pazifischen Ozeans. Er kann so viel wiegen wie 2500 Menschen, hat ein Herz in der Größe eines Kleinwagens und eine Zunge mit dem Gewicht eines Elefanten. Das macht den Blauwal zum größten Lebewesen der Erde. Mit entsprechend großem Appetit und reichlich Hinterlassenschaften. Walkot hat es in sich. Der Meeresbiologe Morten Iversen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven vergleicht ihn mit Kuhfladen und Pferdeäpfeln an Land.
Wenn Wale Exkrementen produzieren, dann bleiben diese Exkrementen oben im Wassersäule und dann können die Nährstoffe davon freigesetzt werden und das könnte dann höheren Pflanzenwachstum bringen.
Blauwale, Buckelwale, Finnwale und all ihre Artgenossen düngen also mit ihren Ausscheidungen die Ozeane und lassen das Phytoplankton sprießen, die winzigen Pflanzenpartikel im Meer. Und das hat große Bedeutung fürs Klima, betont Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
Das Phytoplankton bindet das CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, in dem Falle wird wiederum der Atmosphäre CO2 entzogen und zu Kohlenstoff im Phytoplankton gebunden, geht dann in den Nahrungszyklus ein und verbleibt dann erstmal in gebundener Form.
Walkot enthält besonders viel Eisen. Dieser Nährstoff ist im südlichen Ozean rund um die Antarktis Mangelware. Anderswo sorgen die Meeressäuger mit ihrem Kot für den nötigen Stickstoffnachschub für Pflanzen. Für den Klimaschutz sind sie aber auch direkt als Kohlenstoffspeicher von Bedeutung. Der Kohlenstoff aus dem Phytoplankton gelangt über die Nahrungskette in den Wal. Und je mehr er futtert, desto mehr nimmt er davon auf, so Morten Iversen vom Alfred-Wegener-Institut.
Sie sind große Tiere, so die wachsen auch selber. Und dadurch können die Kohlenstoff speichern als Biomasse in die Wale. Und wenn die dann sterben, können die auch absinken. Und das bringt dann diesen Kohlenstoff zum Meeresboden.
Laut Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum hat ein durchschnittlicher Wal eine größere Klimawirkung als 1000 Bäume.
Man glaubt, dass vor wir angefangen hatten, Wale zu fangen, dass die Wale, wenn die dann sterben und absinken, 72.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr exportieren zum Meeresboden. Global gesetzt. Und jetzt dachte man, dass es nur 1.000 Tonnen war. Und das ist nur die Blauwale. So, das ist ein großer Unterschied durch diesen Walfang tatsächlich. Global gesehen würde ich sagen, im Moment sind Wale nicht die wichtigsten Organismen für Pflanzenwachstum und auch für CO2-Speicherung im Meer. Aber die Frage ist dann, ob man wieder die Wale hochbringen können und ob es dann eine große Rolle spielen.
Diese Frage wird aber kurzfristig kaum zu klären sein. Meeresbiologe Michael Dehne.
Wale sind halt Tiere, die langsam wachsen. Also um diesen Bestand wieder auf seine ursprünglichen Anzahlen zurückzubringen, das wird nicht 100 Jahre dauern, sondern vielleicht 500 oder 1000. Also tatsächlich sehr, sehr lange Zeit.
Dass Wale mehr Schutz brauchen, steht für ihn außer Frage. Um den Klimawandel so schnell wie möglich aufzuhalten, sind aber sicherlich andere Methoden nötig.
Wenn man nur die Wale schützt, dann macht man sicherlich was falsch. Es muss uns allgemein darum gehen, dass wir die Natur erhalten. Und wenn wir eine intakte Natur haben, dann werden wir sicherlich mit dem Klima auch nicht so viele Probleme bekommen.
Ganz praktisch also. Schöne Tiere schützen und gleichzeitig etwas gegen den Klimawandel tun. Thomas Sambol hat berichtet. Roboter. Gerade ein bisschen klischeehaft gehört mit der metallischen Stimme. Roboter, vor allem Roboterarme, nehmen uns Arbeiten ab, die sehr gleichförmig sind, etwa in der Industrie. Roboterarme können aber auch hilfreich sein, wenn es eine große Präzision braucht, wo die Hand eines Menschen vielleicht eben doch zu zittrig ist. Am Universitätsspital Zürich ist jetzt ein Roboter im Einsatz, der Chirurginnen bei sehr diffizilen, feinen Eingriffen unterstützt, bei der sogenannten Mikrochirurgie. Felicitas Flor hat sich diese Maschine zeigen lassen und hat der Chirurgin Nicole Lindenblatt in einem ausrangierten Operationssaal über die Schulter schauen können, wo Ärzte an ihren Fähigkeiten feilen.
Nicole Lindenblatt sitzt mit 3D-Brille vor einem Monitor und schaut sich ihr Übungsobjekt an.
Genau. So, und da wäre jetzt hier mein Gefäß, ne?
Der Bildschirm zeigt ein durchtrenntes künstliches Gefäß aus Plastik. Konzentriert, aber locker sitzt die Chirurgin auf einem weißen Spezialstuhl. Vor sich führt sie zwei plastikumhüllte Pinzetten mit feinen Bewegungen durch die Luft.
Drehen, auf und zu. So. Die Bewegung meiner Arme und Hände macht er nach, ne? Wie man sieht.
Die Bewegungen der Chirurgin werden auf die Mikroinstrumente des Roboters übertragen. Diese schweben an zwei weißen, kranartigen Armen über dem Operationstisch 2 Meter entfernt. Erst beim genaueren Blick dorthin wird deutlich, das künstliche Gefäß misst nur 1 Millimeter im Durchmesser. Es ist so dünn wie eine Glasnudel und ebenso weich und klebrig. Der Faden ist von bloßem Auge kaum zu erkennen.
Das ist winzig, ja.
Das Robotersystem Simani verkleinert und verlangsamt die Bewegungen der Chirurgin. Um die Gefäßwände zu verbinden, durchsticht Nicole Lindenblatt das eine Ende des Gefäßes, dann das andere und verknotet den Faden 2-mal.
Das ist zum Beispiel jetzt ein Stich, ne? Von der Präzision ist es sicher sehr gut mit dem Roboter. Das sehen Sie ja, ich kann sehr schön da ganz genau stechen. Das kann man per Hand auch, aber ich habe das Gefühl, ich kann es noch viel besser kontrollieren mit dem Roboter.
Geübte Operateurinnen und Operateure können selbst von Hand Strukturen mit einem Durchmesser von weniger als 0,8 mm zusammennähen. Weil der Roboter ihre Bewegungen verkleinert und somit auch leichtes Zittern reduziert, sollen mit dem Roboter noch diffizilere Operationen möglich werden, zum Beispiel an feinsten Lymphgefäßen unter 0,5 mm Dicke. Nach 1,5 Wochen Testen und Üben konnte Nicole Lindenblatt den Roboter Anfang des Monats zum ersten Mal für die Operation einer Patientin einsetzen.
Das war eine Patientin mit einem chronischen Lymphödem, so einem Lymphstau an den Beinen.
So ein Lymphödem entsteht, wenn die Lymphgefäße zum Beispiel bei einer Krebsoperation geschädigt werden. Das Gewebewasser kann dann nicht mehr abfließen und staut sich im Bein. Unbehandelt können Fettablagerungen, Verhärtungen und chronische Hautentzündungen die Folge sein.
Bei der Patientin haben wir zum einen einen Lymphknoten, also Lymphgewebe, von der Achselhöhle transplantiert und zusätzlich noch Verbindung zwischen Lymphgefäßen und Venen am Bein angelegt. Und das haben wir bei der Patientin dann mit dem Roboter gemacht, was sehr gut ging.
Durch die Verbindung der kleinsten Lymphgefäße mit dem Blutkreislauf kann das Gewebewasser wieder abfließen. Die Patientin konnte das Spital nach wenigen Tagen verlassen und habe bereits einen Rückgang der Schwellung festgestellt, sagt Chirurgin Nicole Lindenblatt. Auch für die Verpflanzung von Hautstücken, die an feine Blutgefäße angeschlossen werden, kann der Roboter gute Dienste leisten. Mikrochirurgen in der ganzen Schweiz versprechen sich viel von der neuen Roboterhilfe. Auch Dirk Schäfer. Er ist Chefarzt am Unispital Basel und Vorsitzender der deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Mikrochirurgie.
Dieser neue Roboter eröffnet natürlich tatsächlich neue Dimensionen. Und deswegen kommt es wirklich einem Quantensprung näher, weil wir in einen Bereich wirklich vordringen, der nicht mehr durch die freie Hand adäquat operiert werden kann. Ja.
Ein Roboter, der in der Mikrochirurgie feiner als ein Mensch arbeitet, das ist ein Quantensprung. Völlig neu sind Roboter im Operationssaal allerdings nicht. Die maschinellen Helfer sind für andere Eingriffe, etwa am Herzen, der Gallenblase oder der Prostata, in der Schweiz schon seit 20 Jahren im Einsatz. Doch die Operationsroboter sind teuer. 1,7 Millionen Franken kostet etwa der Da Vinci-Roboter, mit dem in vielen Schweizer Spitälern operiert wird. Der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, Stefan Breitenstein, sagt, dass die Technologie besonders bei schwierigen Operationen an schwer zugänglichen Körperstellen ihre Stärken zeigt.
Die Vorteile der Roboterchirurgie sind die Präzision der Ausführung der Bewegungen, gesteuert vom Mensch, die Vergrößerung, die der Chirurg hat, und die 3D-Sicht. Das sind die Hauptvorteile, die genutzt werden, insbesondere für komplexe Operationsschritte in relativ kleinem Raum.
Viele Spitäler scheinen überzeugt von diesen Vorteilen. Die OP-Roboterdichte in der Schweiz ist eine der höchsten weltweit und die Zahl der Eingriffe steigt. Laut den aktuellsten Daten des Bundesamts für Statistik wurden 2019 über 6.400 Operationen mit Roboterhilfe durchgeführt. Das sind fast doppelt so viele wie 2015, als erstmals Zahlen dazu erhoben wurden. Ob die teuren Roboter das Ergebnis für den Patienten wirklich deutlich verbessern, ist aber umstritten. Eine aktuelle Übersichtsstudie mit 5000 Operationen kommt zum Schluss: Roboter-OPs schneiden punkto Ergebnis und Komplikationen ähnlich ab wie die konventionellen Verfahren. Nur 10% der Studien zeigen klare Vorteile für die Roboter-OPs. Dieses ernüchternde Fazit erfasst für den obersten Schweizer Chirurgen nicht alle wichtigen Aspekte. Die Forschungslage lasse derzeit noch keinen Schluss zu, ob Roboter-OPs sinnvoll seien oder nicht, findet Stefan Breitenstein.
Die Studienlage in der Chirurgie ist mancherorts nicht optimal.
Denn wirklich aussagekräftige Studien über chirurgische Eingriffe und ihre Resultate seien extrem aufwendig und darum Mangelware. Aus der praktischen Erfahrung zögen die Chirurgen ein positives Fazit zum Operieren mit Roboter. Für sich und ihre Patientinnen und Patienten.
Der Chirurg fühlt sich bei der Roboterchirurgie in manchen Situationen sicherer als mit der Knopflochchirurgie der konventionellen. Und dieses sichere Gefühl wird nirgends untersucht, was aber ein wichtiger Faktor in der Durchführung von Operationen natürlich darstellt.
Beim neuen Mikrochirurgie-Roboter am Unispital Zürich ist es noch zu früh, um einzuschätzen, wie groß der Nutzen für Patientinnen und Patienten künftig sein wird.
Im Moment ist es ja absolut neu oder eine Weltneuheit. Und ich denke, es ist sicher wichtig, all die Patienten jetzt zu erfassen, um wirklich auch das kontrolliert anzuschauen, auszuwerten, was ist damit möglich, wie sind die Ergebnisse, was sind die Risiken und so weiter, oder? Und was kann man wirklich damit verbessern und wo kann man neue Grenzen eröffnen für die Chirurgie?
Doch auch wenn diese Roboter feiner arbeiten können als Chirurginnen und Chirurgen mit jahrelangem Training, Angst, dereinst von einem Roboter ersetzt zu werden, hat Nicole Lindenblatt nicht.
Weil letztendlich ist der Roboter schon eine Übersetzung der eigenen Fähigkeiten. Und man sieht da Riesenunterschiede. Es kann nicht jeder gleich gut mit dem Roboter operieren. Jetzt kann man immer noch seine Fähigkeiten zum Glänzen bringen, auch mit Roboter.
Es ist also noch lange nicht so weit wie in den Science-Fiction-Filmen, wo sich die Patientinnen und Patienten in ein Gerät hineinlegen und dann geht alles von selber, die Diagnose und schwupps, falls nötig, auch gleich die Operation mit Roboterhänden. Felicitas Flor hat sich am Unispital Zürich die Realität von heute angesehen. Und das war's vom SRF Wissenschaftsmagazin. Danke für Ihr Interesse. In einer Woche gibt's wieder mehr von uns, wenn Sie mögen. Wie immer Neues und Interessantes aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. On Air auf SRF 2 Kultur und SRF 4 News und jederzeit als Podcast, wo Sie übrigens auch ältere Episoden noch anhören können. Vielleicht finden Sie beim Stöbern interessante Themen, die Sie verpasst haben. Produzentin dieser Ausgabe Anita von Mond und mein Name Daniel Theiss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.